Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen beim Info vom Donnerstag, dem 13. März auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. Wer schwul ist, muss nicht ins Militär. Erniedrigende Untauglichkeitsprüfung in der Türkei. Und?
Also wenn einer sich bewirbt und sagt, ja, er will mal zum Film, und dann frage ich so ein bisschen, ja, was willst du denn da? Und sagt, ja, Regie oder vielleicht mal ein bisschen Kamera. Das ist ja gut, dann mach du mal ein bisschen Regie oder vielleicht mal ein bisschen Kamera.
Sagt Kameramann Felix von Muralt. Er ist einer der Protagonisten im dritten Teil unserer Feature-Serie zum Thema Filmtechnik. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Und jetzt hat Wilma Rall die Nachrichten.
Die Stadt Bern hat mit den Berner Sportclubs IB und SCB eine neue Vereinbarung zu den Sicherheitskosten vereinbart. Neu sollen die Sportclubs 1,50 Franken pro zuschauende Person zahlen und nicht mehr wie bis anhin pauschal 60.000 Franken pro Jahr. Für die Clubs bedeutet das in jedem Fall mehr Kosten. Die Stadt verweist darauf, dass auch die Sicherheitskosten gestiegen seien. Das letzte Wort hat das Stadtparlament. Stimmt es zu, tritt die Vereinbarung auf Beginn der Saison 2014-15 in Kraft. Im Ständerat hat die Monsterdebatte um die zweite Gotthardröhre begonnen. Auslöser der Debatte ist, dass die bestehende Röhre saniert werden muss. Der Bundesrat schlägt nun vor, eine zweite Röhre zu bauen, damit während der Sanierung die wichtigste Alpentransitstrecke nur 140 Tage geschlossen werden muss. Nach der Sanierung würden laut Bundesrat zwar beide Tunnels benutzt, aber nur je einspurig. Somit werde der Verkehr nicht zunehmen. Dem trauen die GegnerInnen nicht. Simonieren, wenn einmal zwei Tunnels mit zwei Spuren bestünden, würde der Ruf laut sie auch zu nutzen. Damit werde die Verlagerungspolitik auf die Schiene untergraben. Sie fordern deshalb, dass kein zweiter Tunnel gebaut wird, womit der Gotthardtunnel rund 3 Jahre nicht befahren werden könnte. Die zuständige Kommission stimmte äußerst knapp dem Vorschlag vom Bundesrat zu, stimmen auch Stände und Nationalrat zu, gilt ein Referendum und eine Volksabstimmung als sicher. Die SBB wehrt sich gegen die Vorwürfe, sie lasse ihre Kleider nicht fair produzieren. Die Nichtregierungsorganisationen Fastenopfer und Brot für alle haben die SBB in einer Petition aufgefordert, ihre Verantwortung bei der Beschaffung von Kleidern wahrzunehmen. Wir haben im Rabe Info darüber berichtet. Nun weist die SBB diese Vorwürfe in einer Stellungnahme zurück. Sie verfolge eine faire und verantwortungsvolle Einkaufspolitik und setze sich für die Einhaltung von ökologischen und sozialen Standards ein. Die SBB verweist auf die Grundsätze der Internationalen Arbeitsorganisation ILO und weitere internationale Abkommen. In der Türkei sind die Proteste gegen die Regierung Erdogan neu entflammt. Laut Medienberichten sind bei gewaltsamen Auseinandersetzungen letzte Nacht erneut 2 Menschen getötet worden, ein Polizist und ein Demonstrant. Es gab mehrere Dutzend Verletzte. Auslöser der jüngsten Proteste ist der Tod eines 15-jährigen Jungen. Er wurde von einer Tränengaskartusche verletzt, als er Brot kaufen ging. 9 Monate später ist er nun seinen schweren Verletzungen erlegen. Auch in Venezuela gehen die gewaltsamen Proteste gegen die sozialistische Regierung weiter. Gestern sind bei Ausschreitungen erneut 3 Menschen gestorben. Der chavistische Präsident Nicolas Maduro hat harsche Maßnahmen gegen die Demonstrierenden angekündigt. Nach langem Schweigen haben inzwischen auch die südamerikanischen Staaten auf die Proteste in Venezuela reagiert. Der südamerikanische Staatenbund UNASUR beschloss, eine Kommission nach Venezuela zu senden, um den Dialog zwischen den verfeindeten Lagern voranzutreiben. Zum Wetter. Morgen Freitag scheint weiterhin die Sonne bei bis zu 18 Grad. Auch am Wochenende bleibt es sonnig und mild. Einzig am Samstagnachmittag ziehen Wolken auf, die gegen Abend auch einiges an Regen bringen. Die Temperaturen liegen um 12 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Homosexualität gilt in der Türkei als Krankheit. Folglich können Männer dem Militärdienst entgehen, wenn sie schwul sind. Das Problem, sie müssen dem türkischen Militär zuerst beweisen, dass sie schwul sind, und dieser Beweisprozess ist zutiefst erniedrigend. Dies beleuchtet der Dokumentarfilm «Çürük» von Ulrike Bönisch. Die Regisseurin hat 1,5 Jahre lang homosexuelle Männer begleitet, die keinen Dienst in der türkischen Armee leisten wollen. Der Film wurde kürzlich bei einem Gerichtsprozess in England als Beweismittel benutzt. Ein bisexueller Türke versuchte so, Asylrecht in England zu erhalten. Mit der Begründung, wenn er zurück in die Türkei ginge, müsse er dort ins Militär. Wenn er gewinnt, bedeutet das für schwule Türken, die noch nicht beim Militär waren, garantiertes Asylrecht in England. Die Regisseurin Ulrike Bönisch war beim Prozess als Zeugin eingeladen. Karin Bachmann hat sie gefragt, wie die Chancen aussehen.
Im Urteil wurde das Ganze anerkannt, was wirklich eine ganz große Neuerung zu dem Thema ist, weil das zum ersten Mal bedeutet, dass aus dem Ausland eine Instanz wirklich festschreibt, okay, was im türkischen Militär passiert, ist nicht in Ordnung. Aber im Moment sieht das Urteil so aus, dass die Klage zwar erstmal abgewiesen wurde, weil das Gericht daran zweifelt, ob der Türke, um den es geht, wirklich die Ausmusterung beantragen würde und weil sie der Meinung sind, dass er nicht schwul genug ist. Wirkt auf den ersten Blick, um Probleme zu haben im Militär. Man muss dazu sagen, dass für einen Türken an sich der Militärdienst ist für alle verpflichtend. Jedoch kann man sich ausmustern lassen aufgrund von bestimmten Krankheiten. Und nun zählt das türkische Militär Homosexualität mit als Krankheit dazu. Was dazu führt, dass Schwule sich eben ausmustern lassen können, wenn sie in einem bestimmten Beweisverfahren wissenschaftliche Beweise liefern, dass sie schwul sind.
Das englische Gericht hat in dem Fall anerkannt, dass der Ausmusterungsprozess in der Türkei eine Menschenrechtsverletzung ist. Also sie haben über 1,5 Jahre mit Schwulendienstverweigerern in der Türkei zusammengearbeitet, sie begleitet. Sie konnten aber selbst den Ausmusterungsprozess nicht filmen, doch durch die Erzählungen von ihren Protagonisten wissen sie, wie das ungefähr vor sich geht. Wieso ist denn dieser Ausmusterungsprozess im Militär in der Türkei eine Menschenrechtsverletzung? Was geht da genau vor?
Konkret kann man sich ausmustern lassen als Homosexueller, weil das türkische Militär Homosexualität noch als Krankheit, nämlich genauer als psychosexuelle Störung, anerkennt. Und dafür muss derjenige, der sich ausmustern lassen will, dem Militär beweisen, dass er schwul ist. Und dafür werden einerseits Psychotests durchgeführt, andererseits werden in einigen Fällen pornografische Bilder eingefordert, auf denen derjenige, der sich ausmustern lassen will, als passiver dargestellt werden muss. Das heißt, pornografische Bilder, auf denen derjenige penetriert wird. Oder in einigen Fällen werden auch Analuntersuchungen durchgeführt, um festzustellen, ob passiver Analverkehr stattgefunden hat. Weil das sind die Kriterien, nach denen das türkische Militär Homosexualität bewertet.
Sie sagen ja, dass diese jungen Männer, die den Militärdienst absolvieren sollten und jetzt eigentlich offenkundig in diesem Film über ihre Probleme reden, die erscheinen ja alle anonym im Film. War denn die Gefahr auch da, dass sie ihre Protagonisten einer Gefahr aussetzen?
Es gibt in der Türkei einen Artikel im Gesetz, der die Kritik am Staat und am Militär als unter Strafe stellt. Das heißt, an sich, sich negativ über das Militär zu äußern, ist schon illegal. Deshalb hatten die Jungs natürlich Angst, dass sie irgendwie negative Konsequenzen erleiden könnten. Das ganze Filmteam übrigens auch. Deshalb haben wir während der Dreharbeiten versucht, keine Aufmerksamkeit zu erregen, haben mit kleinen Kameras gedreht und natürlich auch niemandem offenkundig gesagt, was wir da vorhaben. Gut, letztlich ist glücklicherweise bisher keinem aus dem Team und keinem der Protagonisten irgendwas passiert, was aber sicherlich auch nur so funktionieren konnte, eben weil wir sehr, sehr vorsichtig waren damit, welche Informationen wir mit wem teilen.
So Ulrike Bönisch, Regisseurin des Films «Çürük – The Pink Report». Mehr Hintergründe zum Film gibt es im Internet unter www.zuruk.com. zurück-film.de. Zurück schreibt sich Zurück.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zum dritten und letzten Teil unserer Feature-Serie Filmtechnik im Rampenlicht. Heute geht es um die Zukunft der Filmtechnik, um den Nachwuchs. Wer ist der Nachwuchs in der Filmtechnik? Wie schafft man den Einstieg in den Beruf? Welche Arbeitsbedingungen finden die Jungen vor? Zwei Nachwuchskräfte erzählen von ihren Erfahrungen und Träumen. Und wie wirken die Jungen auf die alten Hasen? Zwei gestandene Berufsleute beobachten, widersprechen, wundern und freuen sich. Ein Porträt aus vier Perspektiven im Radio-Feature von Julia Meyer, Traum und Beruf, der Nachwuchs in der Filmtechnik.
Manchmal gibt es halt Momente, wenn du irgendwo nachts im Schnee rausstehst und einfach im Frühjahr bist. Wo du schon überlegst, was zur Hölle mache ich da eigentlich?
Eigentlich das Beste ist ein Buch lesen, weil da bewegt sich nichts und das ist Papier mit schwarzem Buch oben drauf. Das ist das Beste für mich.
Wenn du mit 18 Jahren Film denkst, jeder will Regie machen, mit der Zeit lernst du halt, dass es auch einen Haufen andere Sachen rundherum eigentlich gibt.
Erstens habe ich nicht gewusst, was es ist. Und zweitens habe ich das furchtbar langweilig gefunden. Also die Vorstellung, den ganzen Tag am Computer sitzen.
Im technischen Bereich kann man nicht sagen, es hat zu viel Auswahl. Es ist natürlich auch wesentlich weniger glamourös, weil man ja dann nicht ans Festival geflogen wird und auch nicht über den roten Teppich läuft.
Im besten Fall gibt es sogar Kunst. Im besten Fall gibt es sogar einen schönen Film, der für immer bleibt. Ich finde, das muss der grosse Ansporn sein.
Die Zukunft von jeder Branche ist der Nachwuchs, auch in der Filmtechnik. Wie sieht sie aus, die Zukunft? Wer ist der Nachwuchs in der Filmtechnik? Zwei Berufseinsteiger erzählen, wer sie sind, was sie machen, was sie wollen.
Ich bin Rebecca Trösch und bin Schnittstudentin.
Ich bin Pascal Glatz, ich bin zweiter Regieassistent.
Rebecca Trösch und Pascal Glatz sind frisch im Business. Jung, motiviert, neugierig, naiv. Wie kommen Sie an bei den alten Hasen?
Mein Name ist Salvatore Piazzita, sagen wir als Salvi, und ich bin Chefbeleuchter.
Ich bin der Felix von Muralt und ich bin Kameramann.
Zwei gestandene Berufsleute, seit über 30 Jahren im Business, erzählen von gestern und von heute und sinnieren über die Zukunft. Zwei Generationen, vier Sichtweisen. Es geht um Geld und Leidenschaft, es geht um Arbeitsbedingungen und Träume. Kapitel 1 – Der Einstieg.
Ich bin zweiter Regieassistent und meine Vorbereitung geht meistens so vier Wochen vor Drehstart geht's los, wo ich dann halt mit dem ersten Regieassistent zusammensitze und mit dem man schaut eben wegen dem ganzen Drehplan.
Und meine Aufgabe ist so, ich bin das Auge von außen, ich bin wie der erste Zuschauer, der bewertet und wo urteilt oder wählt nach dem Material, wo spannend ist, wo ich mich vergesse. Und dort, wo ich gelangweilt bin, das versuche ich zu vermeiden.
Und dann nachher während dem Dreh selber ist eigentlich die ganze Tagesplanung für den nächsten Tag. Morgen ist auf Schauspieler betreuen, schauen, dass die Zeiten eingehalten werden. Sonst fängt dann schon mal an, der erste Regieassistent nervös werden und meldet sich dann relativ schnell über Funk.
Man ist eine Art Co-Regie, aber gleich die Regie hat das letzte Wort. Also die Regie, das ist das Baby von der Regie.
Wenn du aus der Provinz kommst und die Eltern und die Näherin gesagt, ja, lern doch etwas Gescheites, nicht so eine Träumerei, wie halt einen Film in der Schweiz zu machen. Und dann bin ich gehe Architektur studieren, weil es noch irgendwie etwas Kreatives ist, ohne dass eine Aufnahmeprüfung dafür musst machen.
Ich habe in Luzern an der HSLU in der Videoklasse den Bachelor gemacht.
Das war ein gutes Studium, das habe ich eigentlich gerne gemacht und ja, es hat mich so ein bisschen gefahren. Und wenn du irgendwie halt mit 18, 19 dort in die ETH gehst und auch nächtelang einfach an dem Zeug rumwerfst und irgendwie einfach dein Projekt machst.
Das ist der Master an der ZHDK. Und das sind verschiedene Klassen und ich bin in der Schnittklasse.
Ich habe dann eine Ausschreibung gesehen von den C-Films, weil ich einfach ein jähriges Produktionspraktikum angeboten habe. Und ich habe mich dort beworben. habe mir nicht große Hoffnungen gemacht, weil ich dachte, also, ich weiß nicht, wie viele Leute dort hingehen und habe dann, ja, das Praktikum bekommen.
Ich habe Elektriker gelernt und habe es eigentlich ein bisschen satt gehabt. Und habe eigentlich ins Theater. Ich dachte, Technik im Theater, ich verbinde das, weil ich gerne Theater hatte. Was natürlich im Theater noch schwieriger ist, weil dort ist noch weniger Geld rum, ist, das, hat das dort nicht funktioniert.
Zuerst habe ich Lampenkabel gerugelt im Keller von der Sinerent und Kameras rein- und rausgegeben, Filter geputzt. Irgendwann mal hat es mir dann gelangt nach den 9 Monaten. Das war auch wie eine kleine Schwangerschaft. Oder? Dann gebiert man sich selber aus dem Verleih.
Und dann habe ich dann ein paar Firmen in der Schweiz, also ein paar, es sind nur noch 2, 3, die Leute ausbilden, habe ich dann im Martin Futter von der Condor einen Brief geschrieben, sehr einen verzweifelten, aber...
Irgendwelche Leute haben dann gemeint, ich käme raus und haben mich mitgenommen aufs Set. Und dann habe ich mir auch Mühe gegeben, so zu tun, als ob ich daraus käme. Und ich habe, glaube ich, einfach wahnsinnig Glück gehabt, dass nie etwas richtig schief gegangen ist, außer ein paar Autounfälle und so Sachen.
Der Brief hat ihn, glaube ich, dazu mal beeindruckt, weil er hat mich dann gekommen und er hat mir gerade als Anfang gesagt, wir suchen eigentlich keinen Beleuchter, aber ihr Brief hat mich überzeugt, dass ich sie zumindest mal kommen lasse und so weiter. Der Brief ist es irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, ich weiß nur, dass es wirklich ein verzweifelter...
Filmtechnisch ist es meistens gut gegangen, aber es hat nicht unbedingt damit zu tun gehabt, dass ich wirklich gewusst habe, wie es läuft, sondern... Ja gut, vielleicht hatte ich ja doch ein bisschen eine Ahnung, wie es läuft. Auf jeden Fall habe ich dann 8 Jahre lang assistiert, verschiedene Kameraleute. Man verheiratet sich natürlich dann mit gewissen Menschen.
Und 2 Wochen später habe ich den Condor-Film, bin ich im Studio gestanden und konnte dort anfangen. Was ein irrsinniger Glücksfall war, weil ich mir hat so viel gedreht dort. Es hat so viele Techniker gehabt, es sind 50 Festangestellte gewesen, da hat es Kameraleute gehabt. Dort habe ich jeden Tag kann ich von denen können lernen. Ich habe das 7 Jahre gemacht und bin dann freischaffend geworden.
Ich habe eigentlich die Kamera viel spannender gefunden und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass das doch nicht mein Ding ist. Und ich habe dann erst, wo wir den ersten Kurzfilm selber geschnitten haben, habe ich angefangen, ja, hat es mir den Ärmel reingenommen.
Und bin dann eigentlich relativ schnell eben an alle möglichen Leute gekommen. Ich war halt dort einfach Assistent von Peter Eichenbach, vom einen Produzent. Und der hat mich überall mitgeschleppt und so bin ich irgendwie so in der ganzen Szene gekommen. Und ja, jetzt sind wir noch dort.
Ohne Nachwuchs keine Zukunft. Aber kommen die richtigen Leute zum Film? Und bringen sie die richtige Einstellung mit? Kapitel 2. Alle wollen Regisseur werden.
Ich kriege relativ viele so Blindbewerbungen per E-Mail. Und das ist relativ eindeutig und schnell klar, wer kommt in Frage und wer kommt nicht in Frage. Und eigentlich kommen die in Frage, die sich schon irgendwie auf eine Art schlau gemacht haben, was es dann überhaupt real für Beruf gibt und was für Berufsbilder und auch noch gerade herausgefunden haben, welches sie interessieren würde. Also wenn einer sich bewirbt und sagt, ja, er will mal zum Film und dann sagt, ja, dann frage ich so ein bisschen, ja, was willst du denn dort? Und sagt, ja, Regie oder vielleicht mal ein bisschen Kamera. Und das ist ja gut, dann mach doch mal ein bisschen Regie oder vielleicht mal ein bisschen Kamera. Aber wenn jemand sagt, ja, hast du eine 2. Assistenz oder kann ich mal Video-Operator sein, was gibt es für Möglichkeiten, dann ist es interessant.
Sie sind sehr auf sich selber bezogen. Sie leben jetzt. In meinen Augen, es fällt mir auf, wenn ich mit denen über irgendwie, ich weiß auch nicht, Goretta, Michel Sutter, unsere grossen eigentlich Vorbilder aus dem neuen Schweizer Film in den 70er Jahren, ist das wirklich eine richtige Welle gewesen im Hof. Schmid, merke ich, dass die Filme eigentlich nicht kennen. Sie kennen knapp, wenn überhaupt, die Regisseure. Ich vermisse nämlich die Lust, da zurückzuschauen und zu sagen, woher kommt denn das alles? Oder? Woher kommt das alles?
Was man muss mitbringen muss, ist glaube ich, ein unbedingter Wille, das zu machen und eine gewisse Freude auch daran, das zu machen. Also ich habe ein paar Mal Workshops gegeben an Filmschulen, wo ich das Gefühl hatte, ich muss zuerst Studenten motivieren dazu, überhaupt wieder mal irgendwie etwas wollen zu machen. Aus was für Gründen auch immer die keine Lust mehr hatten, das weiss ich nicht.
Der Vorteil ist, dass man wirklich nicht angewiesen ist auf viel Geld. Dass es einfacher geworden ist, technisch ein gutes Resultat. Das Problem ist, was macht man mit dem Resultat? Weil man muss ja auch noch etwas erzählen. Und man kann noch lange etwas schön aussehen lassen, etwas schön, viel, wenn man nichts zu erzählen hat, dann hat man nichts zu erzählen.
Etwas von dem, was ich mache, so die Vorbereitung, ist eben das Drehbuch durch und überleiste mal für jede Szene, was für einen Hintergrund könnte haben. Die ganze Statisterie umstellst du je nachdem die Leute entsprechen und dann an dem Tag kannst du halt mit den Menschen, die du bestellt hast, um die Welt einigermaßen real zu machen, kannst du im Hintergrund eigene Geschichten erfinden und die alten spielen lassen. Und manchmal funktioniert es halt überhaupt nicht und manchmal wird das Zeug wieder rausgeschnitten, wo hure schön gewesen wäre. Aber das ist jetzt sicher auch irgendwie so, wie jetzt ich mich noch einigermaßen kreativ jetzt einfach in den Film selber einbringen kann.
Es ist oft so, dass ich am Anfang das Gefühl habe, das wird nicht funktionieren. Und dann fängt man an, Probleme zu lösen, an versuchen. Ja, wahrscheinlich ist dann das Kreative. Aber auch, wenn man schönes Material hat, wenn man dann wirklich mal so wählen kann, wie ist der Rhythmus? Wie lange sind die Pausen? Wie lange geht es, bis der andere sagt ja? Ich tue mich dann drin denken, wer ist die Figur? Ich mache mir sehr viel Gedanken über die Figuren im Spielfilm. Wer sind sie? Warum sind sie? Was löst das in ihnen aus? Und wie müssen sie jetzt reagieren?
Bei der Dispo habe ich jetzt in den letzten paar Projekten jetzt mal angefangen, halt auch Sachen versteckt reinzuschreiben, was halt dann einfach für die Crew so ein bisschen Stimmungsaufheller ist. Also du kannst alleine mit so ein paar wenigen Sachen kannst du schauen, dass halt die Stimmung bei der Crew gut ist. Jetzt in den letzten Dingen habe ich mal angefangen, bei der produktionellen Anmerkung, die zu verstehen, jeden Tag einen Reim reinzuschreiben.
Bachelor in der Schweiz sind ja so Allrounder. Da kann man sich teilweise auch schon vertiefen, aber man macht noch alles. Mir hat es gut getan, die Kamera in der Hand zu haben und zu merken, wie schwierig das ist. Die Kamera ist der natürliche Feind vom Schnitt. Und auf der anderen Seite, es ist nicht so einfach. Die müssen einfach im Moment live reagieren. Also so ein bisschen ein Verständnis.
Ich mag eigentlich das, was ich im Moment mache, mag ich sehr. Es ist so ein bisschen eben ein Ausgleich einfach auch zwischen im Büro sein, Sachen vorbereiten für die nächsten paar Tage und am Set sein, wenn gerade dort irgendetwas ist oder wenn du Statisten hast. Gehst du aufs Set und fragst dich im Team umeinander. Schaust, wie die Stimmung ist, hast du mit allen Kontakt.
Und dass man auch herausfinden kann, was einem dann wirklich liegt. Weil ich glaube, für Schnitt tun sich wenig Leute von Anfang an interessieren. Wie auch? Das ist so ein Beruf, der im Verborgenen in diesen wüsten Räumchen mit viel Technik, das ist nicht besonders attraktiv.
Ich erlebe grossen Enthusiasmus und das ist ein Aufsteller. Das steckt mich dann auch an und gibt mir dann auch ein bisschen Kraft. Nicht immer einfach. Manchmal hat man das Gefühl, ich mag nicht mehr, ich fertig. Es ist und dann sind es vor allem Junge, die finden, nein, komm, wo ich merke, nein, schau mal, das ist ja eigentlich etwas Schönes, was ich mache. Schau mal, wie die Freude haben.
Film ist Knochenarbeit. Der Tag ist lang, der Lohn ist tief, die Arbeit ist hart. Kapitel 3. Hart, aber unfair. Ein Kapitel über Arbeit und Geld.
Wir sind ja immer noch in der Schweiz, wo eigentlich wahnsinnig viel Geld rum ist, verglichen mit den umliegenden Ländern. Wir sind ein bisschen auf Rosen gebettet, obwohl wir immer jammern.
Klar, der mit dem Geld, wie viel Mal heisst, wir haben leider zu wenig Geld, die haben nicht gezahlt oder die haben nicht gezahlt, wir müssen es gleich machen. Die, die es dann zahlen, sind wir. Oder? Wir gehen dann runter mit den Gagen und so weiter.
Ich habe auch Freunde in Deutschland, wo Regisseure, Editorinnen, und die schneiden dann für viel weniger Geld. Das ist klar, das ist auch ein anderes Pflaster, aber die haben nie und nimmer die Budgets, die wir zur Verfügung haben.
Es gibt ein paar Leute, die mit 200-300'000 Stutz, die irgendwo zusammenkratzen und crowdfunden. Natürlich kann man so viel machen, aber ich sehe nicht, wie die ihre Kinder in den Hut schicken und wie sie ihr Auto in die Waschgarage springen, wenn es total dreckig ist oder so. Oder Autos muss man zwar nicht waschen, das ist Quatsch. Ich will natürlich die Leute warnen davor, zu glauben, man kann ausschließlich mit Selbstausbeutung und Idealismus 30 Jahre lang Film drehen.
Es gibt Menschen, die sehr bodenständig unterwegs sind, schon während dem Studium, und so ihre Nebenjobli haben und ihre Aufträge und wissen, da ist Kreativität überhaupt nicht gefragt. Das ist einfach mein Handwerk, mit dem ich Geld verdiene. Und mit dem kann ich mir Zeit erkaufen, sozusagen, um sogenannte Herzblutprojekte zu realisieren.
Ich glaube, es gibt eine gewisse Gefahr durch die Zugänglichkeit der Mittel, dass Leute das Gefühl haben, dass über die Zugänglichkeit der Mittel auch die Arbeitskraft nichts mehr wert ist. Das Gerät kostet nichts, also kostet auch der, der es bedient, nichts. Und das halte ich auch für relativ gefährlich, weil ich das Gefühl habe, das führt mittelfristig, wenn man nicht aufpasst, dazu, dass eigentlich nur noch Kinder von reichen Eltern werden Filme machen. Und ich habe nichts gegen Kinder von reichen Eltern, aber ich halte auch Kinder von reichen Eltern nicht für a priori begabter als Kinder von anderen Eltern.
Jemand, der jetzt halt irgendwie einfach einen Job wird, wo du in die 8 am Morgen gehst, arbeiten und um 5 Uhr bist du fertig und nebenbei machst du irgendwie zweimal in der Woche dein Training mit halt, keine Ahnung, kannst du Fußball spielen oder so. Und planst ja nicht deine Ferien halb so im Voraus und hast ja nichts gegen das Leben, deshalb geht alles definitiv nicht. Ja, es ist so, für das Sozialleben ist nicht immer das Einfachste.
Man geht am Morgen zum Haus aus und man weiss nicht, wie man heimkommt. Das heisst, wenn man nicht verheiratet ist, hat man ein schwieriges Privatleben mit Freunden und so weiter. Man ist relativ unzuverlässig. Wenn man verheiratet ist, wenn man Familie hat, es gibt sehr viele Scheidungen in der Filmwelt.
Das ist ein Normalfall, wäre es ja eigentlich 10 Stunden pro Tag, so nach der Regel. Aber die meisten Tage sind eigentlich einmal länger. Im Winter, wenn du einen Tagesdreh hast, ist es eigentlich schön, weil die Sonne geht recht spät auf und geht recht früh wieder runter. Von dem hast du einfach nur einen begrenzten Zeitraum, wo du kannst drehen. Ja, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Die Tage können halt wirklich von irgendwie nur 8 Stunden, was halt ein relativ selten vorkommt, bis... keine Ahnung, bis 14, 15 Stunden.
Etwas, was mich manchmal ein enttäuscht, also, dass man die Jungen muss überzeugen muss, in den Verband zu gehen, dass sie zum Teil sich nicht bewusst sind, wie ist es zu dem gekommen. Das ist wie nicht so, das ist ein bisschen schade. Ich versuche das immer auf dem Set, den Leuten auch zu erklären, dass es Zeiten gegeben hat, wo man 22 Stunden geschafft hat, fast ohne Lohn.
Der Dreh, also Set, die haben manchmal einen riesen Stress. Dann funktioniert irgendetwas, irgendwo eine technische Panne oder ein Schauspieler wird krank oder was auch immer. Also Drehtage sind begrenzt, Drehtage sind teuer. Das ist immer so, dass nicht alles so kommt. Oder es regnet oder das Wetter. Oder, also das ist so einfach auch nicht.
Das Zentrale ist, dass es ganz schwierig ist, einen guten Film zu machen. Mir ist sehr streng mit Filmern. Mir ist mit anderen Künstlern, ein Maler, wo, wenn ihm ein Bild nicht gefällt, er übermalt es, er hat keinen Schaden angerichtet. Ein Filmemacher, der versagt, der hat 2 Millionen, 1 Million versenkt. Aber es braucht Geld, um Film zu machen. Das ist nicht seine Schuld. Also haben wir immer das Gefühl, die haben kein Recht zu versagen. Und ich bin natürlich, ich finde, ein Filmemacher hat das Recht zu versagen. Es ist jetzt einfach teuer.
Die Filmbranche ist im Umbruch. Die Zukunft ist ungewiss. Weiter geht's trotzdem. The show must go on. Epilog. Nichts zu bereuen. Ein Blick in die Zukunft.
Ja, ich glaube, es würde mir immer noch nichts Besseres einfallen, als das nochmal machen. Ich würde natürlich gewisse Etappen vielleicht anders. Aber grundsätzlich, ich würde, glaube ich, wieder filmen.
Absolut, absolut. Ich weiss nicht, was ich anders machen würde. Vielleicht würde ich 2-3 Sachen anders machen. Aber das sind Details. Grundsätzlich hat mich das erfüllt. Ja, viele gute Menschen um mich herum, das ist sehr erfüllend.
Ich finde, es wird ja jetzt auch erst richtig interessant. Also wenn ich so Kollegen gesehen von mir, die irgendwie Neurochirurgen und Anwälte geworden sind, die mit mir im Gymi waren, die haben irgendwie Gesichter wie Garagisten bei der Amago, die jeden Tag den gleichen Auspuff wechseln. Ich komme mir irgendwie 15 Jahre jünger vor. Und das hat etwas zu tun mit meinem Beruf.
Ich wünsche mir Spielfilme, die ein bisschen experimenteller sind und nicht so Hochglanz und nicht so zurechtgestutzt sind.
Es braucht einfach den Mut, um irgendwie halt Sachen zu wagen, die vielleicht unkonventioneller sind. Weil die Schweizer manchmal halt ein bisschen Mühe haben. Wenn vielleicht zum Beispiel Dänen eher machen, Dänen gehen auch eher halt die eigenen Filme ins Kino schauen. Und bei der Schweiz ist es dann eher so, man geht noch ins Kino und schämt sich dann fast dafür, dass es ein Schweizer Film war.
Die Native-Computer-Generation, die schon mit 3 irgendwie auf dem iPad irgendwelche Fischli hin und her geschoben hat und wo im Fernsehen irgendwie versucht hat, die Seite zu wechseln mit dem Finger. Die haben einfach eine Virtuosität mit diesen Mitteln und eine Verspieltheit, wo natürlich ein riesiges Potenzial von Ideen und Möglichkeiten herum sind, die natürlich auch wirklich Spass machen.
Es ist sicher professioneller geworden. Es wird wahrscheinlich sich mal in die Richtung entwickeln. Früher war es wahrscheinlich eher einfach irgendwie, keine Ahnung, wir machen jetzt mal so eine Gruppe von Leuten und machen jetzt zusammen einen Film und treffen uns mal morgen um 8 Uhr dort und dort und dann schauen wir, was wir machen.
Ich glaube, wenn man sich gerade dieses Jahr zum Beispiel wesentlich weniger hat müssen fremdschämen über Filme, die man anschaut, dann hat das unter anderem damit zu tun, dass jetzt doch ein Haufen Leute mit einem höheren Ausbildungsgrad an die Filme angelassen werden als noch vor 20 Jahren.
Es ist, glaube ich, wichtig, zum so wie es im Moment ist, dass einfach junge Leute, die halt irgendwie anfangen als Runner oder Fahrer, die Möglichkeit zu geben, um einfach Schritt für Schritt sich aufzuschaffen und in eine Funktion zu kommen, die sie interessiert. Ich habe irgendwie angefangen, mal verschiedene Sachen ausprobiert und bin jetzt nachher zu der Regieassistenz gekommen, wo man am meisten zugesagt hat.
Für mich ist das auch eine Möglichkeit, jetzt den Master in Zürich zum Connections zu knüpfen, weil es läuft alles nur über Leute, die man kennt. Aber es wird sich dann schon noch zeigen, wie das weitergeht. Das macht mir noch ein bisschen, habe ich schon noch ein bisschen Respekt davor.
Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich weiß es noch nicht so genau. Aber es ist schon schön, wenn jetzt Leute anrufen mittlerweile und halt einfach fragen, du, was machst du denn und dann, man hat dann irgendwie das Projekt. Es ist nachher nicht so extrem schwierig, wenn du mal irgendwie bewährt hast, um dann wieder Jobs zu bekommen. Aber es ist schön, dass es gleich kommt.
Ich wünsche mir, wie alle anderen auch, dass ich mit tollen Regisseuren zusammenarbeiten kann, dass ich interessante Projekte schneiden kann, die auch mein Herzblut sind.
Ich sehe einen guten Groove, ja. Es ist alles ein bisschen im Umbruch jetzt mit der ganzen Digitalisierung und so weiter. Aber ich glaube, das kommt gut, ja.
Traum und Beruf. Der Nachwuchs in der Filmtechnik. Feature von Julia Meyer. Mit Pascal Glatz, Salvatore Piazzitta, Rebecca Trösch und Felix von Muralt. Produziert 2014 im Auftrag vom Schweizer Syndikat Film und Video.
Das war der letzte Teil unserer Feature-Serie Filmtechnik im Rampenlicht. Die 3 Features entstanden für die Ausstellung Drehbereit Prêt-à-Tourner zum 40-jährigen Jubiläum des Schweizer Syndikats Film und Video. Der Berufsverband vertritt über 400 Filmtechnikerinnen und Schauspielerinnen. Die Ausstellung Drehbereit ist im Folium im Seal City in Zürich zu sehen, von morgen Freitag, dem 14. bis am Sonntag. Sonntag, dem 16. März. Alle Features können Sie übrigens in unserem Online-Rabe-Info-Archiv nachhören auf www.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 13. März auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Freitag, wie immer um 11. Dann hören Sie unter anderem einen höchst wissenschaftlichen Ausblick aufs Rabe-Fest. Wir sprechen nämlich mit einem Humorforscher. Beigetragen zu dieser Sendung haben Julia Meier, Karin Bachmann und Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest vor Woche. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.